Schweigfehler. Alles war.
Ich möchte dazu sagen, dass mein Beitrag im Rahmen dieser Sendung und alles, was jetzt in dieser Sendung gehört werden wird, im Zusammenhang eines philosophischen Projektes steht. Und daher möchte ich eben auch sagen, dass das in vielen Bereichen aus der Philosophie auch heraustreten wird und aber auch in einer gewissen Art und Weise eine Stellung der Philosophie gegenüber einnehmen wird. Und aber natürlich auf der anderen Seite bin ich jetzt dankbar, dass ich einmal jetzt in diesem Rahmen, also im Rahmen des Radios, für die Philosophie sprechen kann und der Öffentlichkeit ein Stück philosophischer Arbeit oder philosophischer Auseinandersetzung zu präsentieren. Und auch für das Thema über das Leibende ist das sehr angenehm, weil natürlich das Leibende in einem sehr starken Konfrontationskurs mit dem Text oder mit dem herkömmlichen Text steht und insofern also die Radiosendung ein geeignetes und nettes Medium dafür ist.
Was Lässiges, was Cooles, was ein bisschen Außergewöhnliches oder anderes oder Einzigartiges?
Ich glaube, es hat ja jeder eine Skala, wie er Wörter also bewertet und in welcher, nicht nur wie es und ob es gebraucht, sondern was er eigentlich darunter versteht. Das ist ja Alltag, dass jeder eigentlich unter jedem Wort im Grunde wirklich was anderes versteht und dass man sich ja dadurch relativ schwer verständigt. Also die Sprache und die Wörter, und das ist aber gerade so ein super Wort, also ein gutes Beispiel dafür, dass man gut aneinander vorbeireden kann, weil wenn mir jemand irgendwas als Leibwand schildert, oder vielleicht ist er mal zu kompliziert. Vielleicht ist es da allein, dass mir jetzt jemand die Frage stellt, was ich zu dem Begriff habe. Das ist mir, ja, ich glaube, da traue ich mich nicht drüber, vielleicht sogar. Also ich bin ängstlich gegenüber dem Wort Leibwand eigentlich.
Das Schwierige im Versuch einer Definition des Leibwanden ist, dass das Leibwande Bestandteil der unaussprechlichen Welt ist. Alles, was wir über das Leibwande haben, ist eine Erinnerung, und zwar an eine leibwande Situation oder an eine leibwande Zeit, die wir hatten. Darin ist es uns gegeben in Form eines Schattens. Man könnte jetzt sagen, eigentlich in Anlehnung an Platon, also in sehr starker Anlehnung, weil dieses Schattenhafte bei Platon ist natürlich das, dass alle Dinge Schatten sind der Ideen. Aber beim Leibwanden ist es so, dass wir den Schatten haben, und das Wort Leibwand ist auch ein Schatten dieses Erlebnisses oder dieser Situation. Da gibt es beispielsweise einen Satz in Wittgensteins Traktat, der da heißt, es gibt allerdings Unaussprechliches, dies zeigt sich, es ist das Mystische. Und das Leibwande ist ein Phänomen dieser Unaussprechlichkeit. Das ist auch der Grund, warum dann das Nacherzählen oder das Zitieren einer leibenden Situation so lächerlich wirkt. Ich kann in der Rede, in der Erinnerung dem eigentlichen Erlebnis nicht mehr nachkommen. Durch ihre Flüchtigkeit sind also leibende Erlebnisse so schwer darzustellen und nachzuerzählen. Mystisch darf man jetzt nicht verstehen in der Art und Weise, wie wir dann jetzt an den Kirchenbau des Mittelalters denken, wo wir in einer erhabenen, eben sogenannten mystischen Atmosphäre verweilen, sondern so mit Wittgenstein gesehen ist eben das Mystische der Begriff für das, was sich eben zeigt, ja, was es gibt, aber was eben unaussprechlich ist. ist von seiner Qualität und von seinem Erleben her unaussprechlich. Und dieses Unaussprechliche ist natürlich nicht das, was Sachverhalt werden kann oder Tatsache, eben weil ich es sprachlich nicht kommunizieren kann. Ich kann nur sagen, das war leiwand, ja, super. Und das klingt lächerlich.
Leiwand ist super, toll, easy, was man unbedingt erleben möchte, manchmal, und was ein wahnsinnig toller Gefühlszustand ist. Keine Sache, kein Ding. Es lässt sich schwer fassen, und weil es eben so ungreifbar und unantastbar ist, aber doch da. Es ist einfach da, ständig und immer und unauslöschbar. Und das leibende Gefühl ist manchmal da.
Wir haben einen Zustand, der dann in weiterer Folge auch als ein Phänomen gelten kann. Und dieser Zustand, wenn man ihn charakterisieren möchte, dann ist es ein Seinsmodus oder ein Lebensgefühl, ein Moment, ein Augenblick des Dabeiseins. Man könnte auch sagen, ein Augenblick des Daraufseins. Und dann stellt sich eben die Frage, wie kann man sich diesem Zustand jetzt annähern in der Beschreibung. Und in Bezug halt auf die Philosophie ist das eine textuelle, eine sprachliche Annäherung. Das heißt, zunächst einmal, welcher Begriff oder welches Wort schafft es, diesen Zustand auf eine gute Weise ins Wort zu rufen oder zu benennen. Und da scheint mir der Begriff leiwand oder das Wort leiwand als sehr treffend. Wiewohl ich im selben Atemzug jetzt weiß, dass das eine Konfrontation mit dem klassischen philosophischen Ansatz ausmacht. Und zwar mit einer Philosophie der Allgemeingültigkeit, mit einer Philosophie sub specie aeterne, also mit einem Ausblick auf die Ewigkeit, Sätze oder Sachverhalte zu finden und zu beschreiben, die allgemein gültig sind und immer gültig sind. Denn so gesehen kommt das Leibende aus einem Dialekt einmal und dann aus einem sehr lokalen, aus dem Wiener Dialekt heraus.
Leibend ist ein Wiener Dialektausdruck und somit hat es keine Allgemeingültigkeit in der deutschen Sprache. Und dadurch wird man natürlich geradezu dazu gezwungen, zu erklären, was das überhaupt bedeutet. Also im österreichischen Wörterbuch oder im Wiener Dialektlexikon zum Beispiel, also in spezifischen Wörterbüchern, denn in ganz allgemeinen kommt das ja nicht vor, eben dadurch, weil es ein Dialektausdruck ist, wird das mit gut ausgezeichnet in Ordnung und Ähnlichem beschrieben. Die Etymologie des Begriffs ist dagegen viel unsicherer, eigentlich kann man nur spekulieren. Also ganz allgemein wird davon ausgegangen, dass Leiwand von der Leinwand abstammt. Und zwar ist Leinwand ein Wort, das bereits im 13. Jahrhundert existiert hat. Und es setzt sich zusammen aus dem Wort Lein für Leinen, Linnen und Wand für Gewand, Zeug. Ganz unspektakulär kann man jetzt natürlich sagen, Leiwand kommt eben genau von dieser ursprünglichen Bedeutung, in dem Sinne von, naja, das ist guter Stoff, das fühlt sich gut an, die Kleidung ist gut und so, die Kleidung ist aus Leinen, ist also gut. Die interessantesten Anmerkungen eben zu diesen ganzen verschiedenen etymologischen Interpretationen stehen in dem Buch, das Alte Wienerisch, ein kulturgeschichtliches Wörterbuch. Eine, ich finde bereits etwas skurrile Theorie, vertritt zum Beispiel Theodor Meisen, der behauptet, dass eben leiwand in dieser Bedeutung als super toll und gut bereits im 13. Jahrhundert existiert hat. Und zwar leitet er es von einer Bierhalle ab, die in Wien am Hohen Markt im einzigen Wiener Leinwandhaus zu finden war. Ja, aber was heißt das? Also erklärt wird das in dem Wörterbuch eigentlich nicht näher. Man kann jetzt nur ein bisschen herumfantasieren. Heißt das, dass er das auf diese Art und Weise abgeleitet hat? Wie zum Beispiel, gehen wir auf ein Bier ins Leinwandhaus und daraus ist dann geworden ein Bier im Leinwandhaus? Ein Bier im Leinwand und daraus ist dann geworden, Bier ist Leinwand. Das klingt eher unwahrscheinlich. Vor allem, weil es erst fürs 20. Jahrhundert nachweisbar ist. Also das Leibwand in dieser Bedeutung eben als toll, wundervoll. Und es ist auch sicher, dass es aus der Gaunersprache, also aus dem Rotwelschen stammt. Und Sinn und Zweck des Rotwelschen war es ja, dass man bestimmte Wörter mit ganz anderen Bedeutungen besetzt, damit es eben nur für eine ganz bestimmte auserwählte Gruppe von Leuten verständlich war. Naja, es gibt ja dann noch viele weitere Interpretationsmöglichkeiten. Zum Beispiel eben, dass Leinwand von der Filmleinwand abstammt. Also wenn man dann davon ausgeht, dass Leinwand in der heutigen Bedeutung erst ab dem 20. Jahrhundert vorkommt. Und da ist nämlich auch der Film aufgekommen. Und der war natürlich etwas ganz Sensationelles, etwas Besonderes und Tolles. Oder vielleicht kommt es doch von der Malerleinwand, in dem Sinne von jemanden gut gemalt zu haben, jemanden gut getroffen zu haben. Soweit ich mich erinnern kann, steht auch im Wiener Dialektlexikon, dass eben jemanden auf Leinwand haben so viel bedeutet, wie sich jemanden sicher zu sein, mit jemandem fertig zu werden. Daneben gibt es natürlich noch ein anderes Gerücht, dass das Leinwand von der böhmischen Leinwand abstammt, weil diese besonders gut gewesen sein soll. Damit ist aber eigentlich nicht gesagt, welche Art von Leinwand gemeint ist und wieso gerade die böhmische und welchen Bezug hat das zum Leinwanden jetzt. Für das Böhmische würde ja sprechen, dass das Wienerische ein Konglomerat aus vielen verschiedenen Sprachen ist, wo eben das Tschechische großen Einfluss gehabt hat. Und wie mir eine Bekannte gesagt hat, gibt es auch ein Wort, das dem Leinwanden ähnlich klingt und von dem es vielleicht abgeleitet werden könnte, nämlich vom Liebewort, was so viel bedeutet wie an etwas Geschmack finden. Also im Großen und Ganzen zusammenfassend kann man nur sagen, dass es eigentlich keine etymologisch wirklich überzeugende Erklärung gibt und wer weiß, vielleicht hat das Leinwand im Endeffekt seinen Ursprung ganz woanders.
So können wir jetzt auch sagen, dass alles, als das wir das Leibende kennen oder alles, was uns das Leibende jetzt ausmacht, das haben wir entweder aus einer leibenden Situation heraus oder aus einer leibenden Zeit, die wir erlebt zu haben. Das heißt, das ist kein schulischer Begriff oder kein erlernbarer Begriff, sondern es ist nur mehr ein erfahrbarer Begriff, ein erlebbarer, also ein Begriff, der aus etwas Erfahrbaren und Erlebbaren herauskommt, fast ein bisschen esoterisch. Also entweder ich habe es gehabt und kann darüber sprechen, aber ich habe natürlich eine extreme Schwierigkeit, das an sich so zu erklären. Ich kann nur jemanden bei der Hand nehmen und sagen, nicht einmal gewollt oder gezielt, ich kann gemeinsam in einem kommunikativen Akt jetzt feststellen, ja, das ist jetzt leibend oder das war jetzt leibend, aber ich werde mir schwer tun, jemand Unbedarften das jetzt nur verbal, begrifflich vermitteln oder erklären zu können.
Also die Feststellung, dass was leibend ist, ist, glaube ich, ein sehr kommunikativer Akt. Deswegen nämlich, weil wenn ich irgendwas gut finde, kann ich mir das auch denken und ich brauche es nicht aussprechen. Aber wenn es sozusagen so ein Smalltalk gibt oder man sieht irgendwas oder man hört irgendwas und muss jetzt unbedingt feststellen, dass das leibend ist, erwartet man sich ein Feedback. Also wenn ich jetzt sage, das war jetzt leiwand, wenn ich jetzt irgendeinen Splatterfilm gesehen habe und hat es irgendwie in den Schädel weggerissen, vollkommen egal jetzt, ja, das ist leiwand, dann ist es ja natürlich gleichzeitig die Fragestellung, ob es den anderen auch getaugt hat. Und wenn der andere dann sagt, das ist auch leiwand, dann ist das ja das Schönste, was passieren kann. Das ist ein Synergieeffekt des Leiwandseins oder irgendwas Leiwandfindens.
Der Grund, warum das gesucht wird, ist nicht so einfach und direkt zu beschreiben, sondern man muss sehr weit ausholen. Durchaus in einen Bereich ausholen, den die Philosophie eigentlich in den letzten 100 oder 200 Jahren oder vielleicht sogar 300 Jahren bearbeitet hat. Ein Begriff ist der Begriff des Anderen oder der Andere. Und wir haben hier also einen Begriff, der im 20. Jahrhundert unter anderem von dem französischen Philosophen Emmanuel Levinas thematisiert wurde. Und man fragt sich jetzt, warum ist der andere plötzlich ein Problem für uns geworden? Mit plötzlich meine ich im Gegensatz zur antiken Philosophie, die den anderen also in dieser Art und Weise nicht kennt. Das heißt, der andere war also, wenn man sich die menschliche Geschichte durchschaut, die Geschichte der Philosophie, nie so ein Problem, wie er heute ist. Und man könnte jetzt diesen Schluss ziehen, dass das natürlich auch eine lebensweltliche oder eine existenzielle Begründung hat, dass heutzutage der andere für uns ein Problem ist. Und wenn wir uns den urbanen Raum anschauen, in dem wir heute eben eingewoben sind oder zu einem Großteil eingewoben sind, dann ist der andere ist jemand, den ich meistens oder in der Vielzahl der Begegnungen, die ich heute habe, nicht kenne. Der andere ist fast immer der Fremde, sei es jetzt bei den Besorgungen, die ich mache, sei es jetzt auch bei den privaten Begegnungen oder bei den Begegnungen auf den Festen, auf den Veranstaltungen. Man könnte es jetzt pointiert sagen, die meisten anderen, mit denen wir heute zu tun haben, von denen würden wir nicht einmal wissen, wenn sie am nächsten Tag weg wären. Und wenn wir es wüssten, dann würde uns das wahrscheinlich auch nicht weiter kümmern. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum man heute diese allgemeine Teilnahmslosigkeit in der Begegnung oder in der Kommunikation hat. Oder warum heutzutage die Kommunikation auf einer sehr losen, es wird dann so gesagt, oberflächlichen Ebene stattfindet, eben aus dem Verlust dieses Naheverhältnisses. Und dann auch aufgrund der Struktur, der Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich jetzt diese Kommunikation äußert. Das heißt, wenn wir jetzt von einer Veranstaltung ausgehen, das heißt dort, wo ich jetzt mit vielen anderen mich befinde und mich in diese Situation hineinbegeben habe, um mich jetzt zu entspannen, um auszugehen, um fortzugehen, dann haben wir eben dort wieder ein System von Leuten, wo auch im Prinzip derselbe Mechanismus des Marktes wieder zur Anwendung kommt. Und zwar, ich befinde mich in Gesprächssituationen, die jetzt gut sein müssen, in denen ich gut drauf sein muss, in denen mein Gesagtes ankommen soll und muss, denn wenn das Ganze zäh oder langweilig wird oder es hier zu einer gewissen Pause kommt, dann ist mein Gesprächspartner fort. Ebenso tue ich wieder dasselbe. Wenn ich mich langweile, ja, dann verabschiedet man sich und geht zum nächsten weiter. Das heißt, die Kommunikation ist fast wie ein Verkauf oder wie ein Ankommen müssen, wo ich den anderen nicht kenne oder wo der andere für mich jetzt ein Fremder ist. Und vielleicht kann man da am besten an Situationen wie den Stau, wie den Verkehr, wie die Schlange, wie das Gedränge verweisen. Der andere kommt als ein gesichtsloses Individuum vor, ein Unbekanntes, das dann im Prinzip in solchen Situationen mir nur im Weg steht. Das heißt, innerhalb dieser Struktur ist der Einzelne dann extrem frustriert oder hungert danach, eine persönliche, eine freundschaftliche Begegnung zu haben. Sich äußern zu können, so sein zu können, wie er ist. Seine Vorlieben wiederzufinden oder ausdrücken zu können.
Gut. Also bei uns beim Monochrom, wir sind so eine kleine Kunsttheorie und Bastelneigungsgruppe, sage ich mal. Beim Monochrom haben wir so ein Motto, der also unter der ganzen Schicht an sagen, philosophischen Gedankengängen und theoretischen Reflexionen über das, was wir machen, gibt es immer einen Punkt, und der heißt, bei uns eben heißt es, mir taugt's oder uns taugt's. Also wenn wir da sitzen und irgendwie sprudeln und ein bisschen darüber nachdenken, was man machen kann, gibt es immer den Punkt, mir taugt's. Und der mir taugt's Punkt ist immer das große Vereinende. Wenn sagen, vier Leute sich auf was einigen können und das wird dann gemacht, das hat dann irgendwie so eine ziemlich große Kraft, dieses mir taugt's. Und das mir taugt's hat, glaube ich, ein großes Naheverhältnis zum Leihwandsein. Also vielleicht ist es in dem Sinne anders artikuliert, dass wir einfach sagen, uns taugt's. Wo andere wahrscheinlich sagen würde, das ist Leihwand. Aber das, also ich empfinde eine Verwandtschaft, eine große Verwandtschaft zwischen diesen beiden Geschichten.
Du, was sonst noch Leihwand ist, sind Freunde, fällt mir jetzt ein, weil ich habe heute dieses Amulett geschenkt bekommen von den Mädels. Und das finde ich auch irgendwie super. Wirklich, Leihwand ist auch noch, wenn Menschen sich aufraffen, wieder was Neues anzufangen und irgendwie für sich vorwärts zu gehen. Was ist noch Leihwand? Ja, die Sonne. Ja, die Sonne ist einfach ursuper. Sonne und Ragga und Reggae ist einfach leibend, weil es ist einfach urheiter und sonnig und die Heiterkeit. Es gab einmal einen Schweizer Philosophen hat ein Essay über die Heiterkeit geschrieben, die Bedeutung des Wortes Heiterkeit. Welche Wichtigkeit der Begriff Heiterkeit hatte noch vor 50, 60 Jahren, oder? Da hat man gesagt, na, mein Gott, ist das ein heiteres Mädel, ha? Na, ist sie nicht gut, oder? Ha? Heute ist er verloren gegangen. Eigentlich schade, oder? Heiterkeit sagt sowas Nettes, einfach was Dezentes, eine dezente Beschreibung eines Zustands der inneren Zufriedenheit, würde ich mal sagen, der Glückseligkeit.
Das Schwierige jetzt ist in dem Zusammenhang, dass ich das Leibende so gezielt nicht suchen oder nicht herstellen kann. Im Gegenteil, es ist sogar kontraproduktiv, jetzt zu versuchen, eine leibende Situation herzustellen. Ich kann, also in der ersten gedanklichen Annäherung wäre es dann so, dass ich jetzt versuche, durch ein Programm, durch Rahmenbedingungen, durch Parameter gezielt so eine Situation oder so ein Gefühl heraufzubeschwören oder auszulösen. Da ist es aber eher so, dass das nur entstehen kann. Das heißt, es geht darum, also man kann vielleicht nur einen Ansatz dafür schaffen, dass etwas Leibendes passiert. Ich kann sozusagen nur das Fundament oder die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Ich kann nicht durch ein Programm das von vornherein festsetzen. Wir haben heute eine allgemein bekannte und schon viel kritisierte und bereits seit langem kritisierte Aufspaltung in ein tätiges Leben, in dieses Vita Activa, wo man arbeitet, wo man jobbt, wo man sich hergibt, wo man wach sein muss, wo man präsent sein muss, wo man Konzentration, Leistung zeigen muss. Ist dieser Moment dann zu Ende oder ist diese Arbeitszeit aus? Möchte man dann auf der anderen Seite das Ganze kompensieren, indem man jetzt eine Zeit herzustellen versucht, in der man genau das Gegenteil ist? Man möchte aus sich herausgehen, man möchte alles vergessen, man möchte sich entspannen. Man möchte es, könnte man jetzt auch, wenn man den Begriff verwendet, man möchte es leibend haben und man möchte leibend drauf sein. Dann begibt man sich also in diese freizeitweltlichen Strukturen oder in den Urlaub. Und wenn man das jetzt wieder analysiert, dann habe ich genau in diesen Strukturen die Spitze oder die Front einer Industrie oder einer Maschinerie, also etwas, wo der Einzelne in einer Konsumsituation steht, und zwar in einer Konsumsituation dessen, was auf der anderen Seite produziert wird, und zwar in einem kommerziellen, organisatorischen, wirtschaftlichen Geflecht. Man könnte es vielleicht eben so sagen, dass man, wenn man sich in diese Freizeittempel oder in diese Freizeitkonsumstrukturen begibt, hat man jetzt nicht wirklich das System verlassen. Man hat bloß kurzzeitig die Seite gewechselt. Und was man aber eigentlich möchte, wäre ein Erlebnis zu haben, also gut drauf zu sein, in einem Sinn, dass man seine Eigenheit entfalten kann. Als Einzelner hat man heute zum Großteil etwas gegenüber, was man am besten als Organisation bezeichnen könnte. Und diese Organisation kann man jetzt nicht nur so verstehen als jetzt reales Ergebnis wie eine Supermarktfiliale oder wie den öffentlichen Verkehr, wie die Straße, wie die ganzen gesetzlichen Normen, die Verordnungen. Das ist etwas, wo ich jetzt oder wo man als Einzelner relativ wenig Einfluss darauf hat. Man muss das Ganze übernehmen, man muss sich daran halten. Und der Einzelne zählt in dieser Situation auch nicht sehr viel. Das heißt, wenn ich etwas hier unternehmen oder verändern will, dann habe ich heutzutage das Bedürfnis oder die Notwendigkeit, mich selbst zu einer Organisation mit anderen zu verbinden. Sozusagen jeder Bürger braucht seine Initiative, braucht die Vereine oder ich brauche jetzt die politischen Parteien, in denen ich aber dann selbst eben wieder nur ein kleiner Teil bin und mich niemals jetzt so entfalten kann, wie man das vielleicht gerne möchte. Und wenn man jetzt realistisch ist in dieser Annäherung von Individuum und Organisation, dann fällt diese Annäherung eigentlich immer zu Lasten des Individuums aus. Das heißt, das Individuum muss sich sozialisieren, muss sich anpassen, muss sich einfinden. Man kann jetzt dabei an die ganzen Publikationen zu Bewerbungsgesprächen denken, die Fotos, wie groß sie sein müssen, wie das Ganze präsentiert werden muss, eine gewisse formale Voraussetzung, die aber jetzt natürlich nur der erste kleine Schritt der individuellen Anpassung oder Biegung ist, um in dieses System hineinzukommen. Aber andererseits ist es natürlich auch völlig klar und jetzt herrschende Meinung, dass sich das Individuum da hineinbegeben muss. Man muss arbeiten, man soll arbeiten, man braucht auch die Arbeit. Es ist halt so gesehen die moderne Form der Jagd oder des Sammelns. Was jetzt aber dann hier vielleicht der Unterschied ist zur Jagd oder zum Sammeln, dass ich hier dann im Wald oder in der Prärie oder so eine Struktur habe, die gegeben ist, die halt einfach da ist und vielleicht jetzt dann auch noch in diesem mythischen Zusammenhang, wie er damals eben bestanden hat, die halt von Gott oder von den Geistern oder irgendwie im Schöpfungsprozess gemacht wurde für den Menschen. Heutzutage haben wir die Situation, dass ich dann etwas gegenüberstehe, das vom Menschen gemacht wurde. Und damit eröffnet sich das Ganze auch eine Argumentation. Das heißt, ich kann in diesen Situationen, oder auch wenn man nur die Umgebung jetzt in der Stadt anschaut, ist auch von der Sichtfläche fast immer das gesamte Bild, das alles, was ich wahrnehme, etwas Gemachtes, etwas Gesetztes, und zwar von Menschen, von anderen. Und damit eröffnet sich das eben dieser Beurteilung oder dieser Argumentation, weil ich natürlich sagen kann, ja, das ist jetzt gut oder schlecht. Und zwar aber immer mit einer recht aufdringlichen Form der Kritik, die mir jetzt eine Umgebung, die entstanden ist, wie sie jetzt die Natur ist, gar nicht zulässt. Na gut, da könnte ich dann im Weiteren hinaus auf diese eigentlich recht negative Grundhaltung oder eine recht defensive Lebensstrategie, die heute teilweise vorhanden ist. Man versucht also heute, sich einzukapseln, sich zu schützen durch besondere Sprays oder Joghurtdrinks, um diesen ganzen negativen Einflüssen nicht ausgeliefert zu sein. Und der Hintergrund dessen ist natürlich etwas, dass wir dann eben die Umwelt heute durchaus zu Recht als etwas sehen, das uns verzehrt, konsumiert, destabilisiert und eigentlich dezentralisiert. Im ganzen Entgegenkommen von Umwelt heute ist also sehr stark dieses Herausreißen aus der strukturellen Integrität.
Leiwand ist erstens zum Beispiel, wenn man vom Friday Night Skaten kommt, dann ein Wasser kriegt und sich dann den Wein aufmachen kann. Außerdem ist nämlich Leiwand, wenn man einfach todmüde ist, der Wind nicht geht, sondern es einfach kühl draußen ist und man super schlafen kann. Mein Gott, was ist denn nicht Leiwand? Ja, ich kenne schon Leiwand. Leiwand, also für mich ist Leiwand einfach irgendwie was Gutes. Also, ja, wie soll man es sonst noch erklären? Außer gut, angenehm. Na, irgendwas, was man halt genießt, oder?
Na, etwas, was sozusagen was klasse ist, aber jetzt nicht so super überdrüber cool lässig, sondern was einfach nur allein. Und das ist so ein ganzer oder grundsätzliche Gutheit. Nein, kein Superlativ, aber so an der Grenze vom, also schon vom, es ist weit überdurchschnittlich, aber nicht so. Wobei diese Superlativ für mich dann schon wieder sozusagen ins Gegenteil umkloppt. Und davor ist noch Leiwand angesiedelt. Eigentlich so prima Sache. Ja, ich verwende es eigentlich gar nicht so häufig. Aber es wird oft verwendet und daher habe ich mir sozusagen Bedeutung dafür natürlich festgelegt, um zu verstehen, was mein Gegenüber damit meint. Und so glaube ich, das verstanden zu haben. Der DSL, aber der ist super leibend. ja, gute Musik, irgendwie eine gute Atmosphäre. Schönes Wetter kann auch leibend sein. Also sozusagen, wenn man es genießen kann oder wenn es jetzt nicht gerade draußen super schön ist und man sitzt irgendwo vor einer Arbeit und kommt nicht raus, dann ist es natürlich nicht leiwand. Aber wenn man sich irgendwo im Freien befindet, grillt auf einer Terrasse und es stürmt nicht und schneit, dann ist das leiwand. Kann leiwand sein. Kann noch leiwand sein. Ein Kick. Also ist ein Fußballmatch. können alle anfangen.